Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und damit schalten wir aus dem Studium direkt in die pädagogische Praxis.
Wisst ihr, was sozialpädagogische Familienhilfe ist? Also habt ihr so eine irgendwas, was ihr damit verbindet? Vielleicht so zwei Begriffe oder so?
Naja, also das Wort setzt sich ja irgendwie schon so ein bisschen zusammen, also aus Familie und Hilfe. Und in meiner Vorstellung geht es irgendwie erstmal ganz banal darum, Familien zu helfen in unterschiedlichen Konstellationen.
Ja, ich würde das so ähnlich sehen wie Matita auch. Also Unterstützung vielleicht im Alltag, sozialpädagogisch, die da vielleicht mit reingehört.
Also ich glaube auch, dass das was damit zu tun hat. In meinem Kopf habe ich so ein bisschen an Krise denken müssen, weil das ja oft Familien sind, die irgendeine Form von Krise durchlaufen, die irgendwie kürzer oder länger sein kann und die daraufhin dann sich Unterstützung suchen können, so wie ich das verstanden habe. Und auch an Unterstützung im Alltag, weil soweit ich weiß, gehen ja dann die SozialpädagogInnen in die Familien rein und packen da sozusagen mit an und helfen da.
War das in der Vorlesung Kinder- und Jugendhilfe, glaube ich, kam das da nicht auch drin vor? Mhm. Und ist es dann nicht irgendwie auch ein Teil von dem, oh Gott, SGB 8 Paragraf
Hilfe
8a oder so vielleicht auch? Also einfach diese, ja, also dass Familienhilfe auch dann greifen kann, also nicht, wenn die Familie sich Hilfe sucht, sondern wenn, doof gesagt, das Jugendamt, also wenn es so weit ist, dass die dann entscheiden, okay, die erste Maßnahme ist Familienhilfe. War da nicht irgendwas?
Hilfen zur Erziehung sind ja immer erst ein Angebot, was gemacht wird, und dann können die Familien sich ja entscheiden, ob sie das wahrnehmen oder nicht, aber das nicht wahrnehmen hätte dann ja, denke ich mal, irgendwo dann auch Konsequenzen, wenn man sagt, dass das Kind oder dass die Kinder so in der Familie nicht leben können unter den Bedingungen und die Personensorgeberechtigten nichts machen, um die Situation zu verbessern. Also kann schon sein, dass das hinhaut, was du gesagt hast. Also es ist auf jeden Fall eine Hilfe zur Erziehung, sage ich immer noch mal. wir haben das ja dem Modul Sozialpädagogik zugeordnet. Aber das überschneidet sich ja alles sehr viel. Ich glaube, das merken wir auch so ein bisschen im Verlauf der nächsten Podcast-Folgen nochmal.
Ja.
Aber das ist ja auch eine Frage, die wir gleich nochmal stellen können.
Genau. Dann wollen wir los. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ihnen über die sozialpädagogische Familienhilfe sprechen können.
Sehr gerne.
Vielleicht können Sie sich einmal zu Beginn kurz vorstellen und auch ein bisschen Ihre Tätigkeiten hier im ambulanten Beratungsdienst des Jugendheim Marbach beschreiben.
Ja, mein Name ist Tobias May. Ich arbeite seit circa 15 Jahren hier bei diesem Träger und dem Beratungsdienst hier. Über die Zeit auch in verschiedenen Feldern. Der ambulante Beratungsdienst hier hat so ein bisschen verschiedene Bereiche. Einer, der heute ja Thema sein soll, die sozialpädagogische Familienhilfe. In dem habe ich sehr lange ausschließlich gearbeitet. In den letzten Jahren hat sich ein bisschen mein Schwerpunkt verschoben zu der Elternberatung in den stationären Wohngruppen, die Jugendheim Marbach hat. Genau, mache aber weiterhin auch Familienhilfe. So, dass ich jetzt sozusagen gerade zwei Arbeitsfelder habe, die sich geringfügig unterscheiden, aber genau.
Sie haben ja gerade auch ein bisschen angesprochen, dass das Jugendheim Marbach ein Träger ist, der verschiedene Angebote hat. Was wären das alles für Angebote?
Jugendheim Marbach ist entstanden aus Großwohngruppenheimen und hat sich letztlich Kleinstwohngruppen entstehen lassen, sozusagen in der Trägerlandschaft. Heißt, wir hatten von der Tradition her kleine Wohngruppen mit 5 Kindern, wo auch einer der Kolleginnen mitgelebt hat in diesem Kinderhaus mit dem einfach aus den 70ern heraus Großheimer ein anderes Angebot an Kinder und Jugendliche zu herzustellen. Das war sozusagen der Schwerpunkt und ist es auch im Grunde genommen bis heute, und daraus aus diesen Wohngruppen heraus haben sich verschiedene Themen ergeben. Eben zum Beispiel die Elternarbeit, das ist ein Teil, den ich tue. Weil wir sehr eng und sehr dicht betreut haben in den Wohngruppen, war es wichtig, auch externe Elternberatung anzubieten, weil die Konkurrenz zu den Eltern einfach größer wurde durch dieses dichte Beziehungsangebot. Und aus genau dieser Elternarbeit hat sich dieser Beratungsdienst entwickelt, letztlich nicht nur die Eltern zu begleiten, der Kinder, die bei uns in den Wohngruppen leben, sondern eben auch ambulant. Und die Wohngruppen haben sich ausdifferenziert, eine Jugendwohngruppe und eine Mädchenwohngruppe, und daraus hat sich dann auch letztlich mobile Jugendarbeit entwickelt. Letztlich immer etwas logisch aus dem, was wir oder was sich die Kollegen im Laufe der Zeit an Themen ergeben haben und was wo eine Lücke war. Wir dachten, hey Mensch, da brauchen wir ein anderes Angebot, weil mit dem Angebot, das wir haben, passt es irgendwie nicht so richtig. Das zu optimieren. Wir haben versucht, immer klein zu bleiben. Wir sind ein kollegial organisierter Träger. Das heißt, wir haben eine ganz flache Hierarchiestruktur. Früher hatten wir gesagt, wir haben keine. Früher war das auch so. Irgendwann sind wir so groß geworden, dass wir schon ein bisschen strukturieren mussten uns, weil alles basisdemokratisch immer zu entscheiden, irgendwann zu, wurden wir zu groß als Einrichtung.
Ja, super spannend, dass Sie so gewachsen sind. Wir sind ja hier, um über die sozialpädagogische Familienhilfe zu sprechen. Vielleicht gleich am Anfang, was ist das? Was ist die sozialpädagogische Familienhilfe?
Nur, es steckt ja schon fast im Wort drin, letzten Endes. Es ist ein Angebot an Familien, die aufgrund von irgendeiner Situation etwas längerfristig sozusagen in eine, ich nenne es mal, Disbalance gekommen sind und meistens ja über die Auffälligkeiten der Kinder sozusagen um Unterstützung gebeten haben oder letztlich die Idee aufgekommen ist, dass Unterstützung hilfreich sein könnte.
Auf was beruht die sozialpädagogische Familienhilfe, also auf welchen rechtlichen Grundlagen?
Na gut, das SGB VIII irgendwie gibt letztlich verschiedene Hilfen an und nach, ich glaube, die 31 ist es, definiert sie eine sozialpädagogische Familienhilfe als eine Form, letztlich Familien und Kinder zu unterstützen.
Sie haben ja das eigentlich gerade schon indirekt angesprochen, aber einfach trotzdem nochmal die Nachfrage, wer sind Ihre AdressatInnen?
Wir begleiten Familien hier in Stadt und im Landkreis, die im Kontakt letztlich, also die Anfrage kommt über die Jugendämter zu uns. Das heißt, es gab vorher einen Kontakt zum Jugendamt. Das heißt, man kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich rufe hier an und als Familie und sagen, hey, ich hätte gerne Unterstützung von euch, sondern es läuft über das Jugendamt. Genau, aber das Angebot gilt erstmal an alle familiären Systeme, die letztlich im Kontakt mit dem Jugendamt übereingekommen sind, dass das eine sinnvolle Hilfe sein könnte.
Das heißt, die Familien melden sich eher nicht selbst, sondern sie werden von außen dazu eingeladen, dass das eine Option wäre? Oder gibt es auch Familien, die sagen, ich habe das Gefühl, ich stecke irgendwie in einer Krise, aus der ich gerade nicht rauskomme, ich möchte Hilfe, und die sie sich dann suchen?
Genau. Es geht mir letztlich an der Stelle nur um den Weg. Also es gibt Familien, die sagen, ich merke, es gibt eine Schwierigkeit, und die vielleicht schon davon wissen, dass es das gibt und auch wissen, wo sie dazu hingehen müssen letztlich. Nämlich irgendwie, es läuft immer über das Jugendamt. Und das Jugendamt fragt dann bei uns an. Es gibt auch vereinzelt mal Familien, die einfach das Telefonbuch gehen und sagen, ah, ambulante Beratungsdienst, klingt gut, rufe ich mal hier an. Dann sagen wir, ja, ich glaube, das, was Sie mir schildern, ist eine gute Idee. Letzten Endes, da können wir hilfreich sein, aber Sie müssen sich an das Jugendamt wenden. Die klären mit Ihnen nochmal, welche Optionen es denn gibt für Familien in ihrer Situation und ob denn das, was wir hier anbieten können, letztlich überhaupt das Optimalste ist, was im Portfolio des Jugendamtes sozusagen hilfreich für die Familie sein könnte. So dass natürlich Familien selbst anfragen beim Jugendamt oder meinetwegen über die Erziehungsberatungsstelle oder Schulen, Kindergärten informiert werden, dass es etwas gibt und dass sie sich dafür an das Jugendamt wenden können und mit den Kollegen dann im Jugendamt sozusagen besprechen, ach, das ist eine Option, es gibt zum Beispiel Familienhilfe, die kommt zu Ihnen und ihr arbeitet mit Ihnen. Und dann fragen die bei uns an, ob wir Kapazitäten haben oder bei anderen Trägern, die dasselbe machen.
Ja, spannend. Sie haben ja jetzt auch öfters, oder wir haben ja auch beide den Begriff Krise öfters erwähnt. Was ist unter Krise gemeint? Das ist ja erstmal ein irgendwie recht grob umfassender Begriff.
Wohl wahr. Es geht ja, wir bewegen uns im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Das heißt, letzten Endes ist das kleinste gemeinsame Vielfache irgendeine Schwierigkeit, die am Kind erstmal deutlich wird, an einem der Kinder in einer Familie. Auffälligkeiten in der Schule, im Sozialverhalten, im irgendwas. Irgendjemand fällt das auf, der Familie selbst oder der Schule oder im Kindergarten oder irgendjemand sagt, es ist jetzt schon eine Langeweile, dass das irgendwie eine Schwierigkeit ist. Und die bisher eingeschlagenen Lösungswege waren nicht so hilfreich, dass sich das Thema verändert hat. Ich halte es bewusst ein bisschen grob, weil die Anlässe für, wenn wir versuchen, den Begriff Krise zu fokussieren, wird es sehr schwierig, weil die Anlässe einfach alle Themen sein können. Letztlich, das ist das kleinste gemeinsame Vielfache, dass die Familie bereit ist, sozusagen zu sagen, hey, ich glaube, ich komme mit meinen Mitteln nicht mehr vorwärts. Das, was wir bisher ausprobiert haben, hat das nicht so verändert, wie wir denken, das wäre gut. Und die Familie ist dann auch mit dem Jugendamt übereingekommen, dass das eine hilfreiche Form sein könnte, daran zu arbeiten.
Auf welche Dauer ist denn die sozialpädagogische Familienhilfe angelegt? Also es ist ja eine Hilfe zur Erziehung, eine ambulante Hilfe zur Erziehung. Gibt es da eine bestimmte Intensität? Wie oft man zu den Familien kommt? Wie ist das geregelt?
Teil 1 war ja, wie lange? Ich würde jetzt sagen mal 80% der Familienhilfen, die wir bei uns hier gestalten, kann sein, dass das von Träger zu Träger auch unterschiedlich ist, je nachdem, wie die Kollegen so arbeiten. Bei uns kann ich das beziffern auf zwischen einem halben Jahr und 2 Jahren, wird ca. 80% der Familienhilfen laufen. Und dann haben wir Familienhilfen, die über viele Jahre laufen. Kollege, wir hatten gestern gerade im Team eine Familie, die begleitet der Kollege seit 8 Jahren. Und manche Familienhilfen, die sozusagen mehr ein Clearing sind, vielleicht auch mal kürzer, wo irgendwie danach ziemlich schnell deutlich wird, okay, das, was wir anbieten können, ist eigentlich nicht das Richtige. Wir sollten in eine andere Richtung irgendwie die Familie begleiten. Über die Intensität werden wir uns mit der Familie und dem Jugendamt gemeinsam einig. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Das kann von, ich sag mal, der Klassiker irgendwie wird ein Zeitraum sein, der irgendwas zwischen 3 und 5 Stunden in der Woche ist. Kann bis zu 13, 14 Stunden die Woche sein. Kann auch, wenn Familienhilfen, sag ich mal, auslaufen, auch einmal alle 2 Wochen eine Stunde oder 2 Stunden sein oder irgendwie nach Bedarf sozusagen, gerade im Anschluss an Familienhilfemaßnahmen, wo die Familien sich einfach auf Bedarf nochmal melden können. Das vereinbaren wir letztlich mit dem Jugendamt gemeinsam, was die denken, dass der richtige Rahmen ist, und natürlich mit der Familie. Was können die denn überhaupt wahrnehmen? Wie viel kriegen die im Alltag ganz banal auch unter, wenn wir berufstätige Eltern haben? Das ist manchmal gar nicht so leicht, einfach die Zeiten unterzubringen, die wir uns vielleicht wünschen würden. Das hängt sehr an den konkreten Familien. Aber wie gesagt, der grobe Rahmen bewegen wir uns ganz häufig zwischen 2 und 5 Stunden in der Woche.
Also ist das Ganze sehr individuell und eben nach Bedarf der Familie. Was ist das Ziel von sozialpädagogischer Familienhilfe?
Im Grunde genommen erstmal natürlich den Anlass der Hilfe, nämlich die Krise, dass die insoweit verändert ist, als dass im Kern die 3 Beteiligten im besten Falle, nämlich Familie, wir als Familienhelfer und das Jugendamt, das Gefühl haben, ja, das geht jetzt wieder sozusagen, unsere Unterstützung braucht es in dieser Form nicht mehr oder ist nicht mehr zielführend oder nicht mehr hilfreich. Im besten Fall wäre das Ziel, dass die Familie wieder letztlich in der Lage ist, mit der Situation, mit den Situationen anders umzugehen, die Anlass für die Hilfe waren. Und das heißt jetzt nicht vielleicht, dass alles immer irgendwie supi ist, sondern dass vom Groben her eine Idee da ist, wie jetzt anders mit Situationen umgegangen wird.
Also sozusagen die Fähigkeit zu erlernen, selbst die Krisen zu überwältigen?
Genau das. Also letzten Endes steht, glaube ich, sogar das im Gesetz so, dass es eine Hilfe zur Selbsthilfe im Grunde genommen ist, das Ziel. Weil letzten Endes natürlich es keinen klar definierten Ziel geben kann, weil wie Kinder groß werden und welche Ansichten Menschen und vor allem Eltern darüber haben, wie sie ihre Kinder erziehen möchten. Die Bandbreite ist nun mal riesig. Es geht darum zu sagen, die Familie hat wieder ein Gefühl, okay, das ist okay so. Wir können damit mit den Situationen anders umgehen und die sind jetzt so tragbar für das Kind, dass auch natürlich das Jugendamt sagt, ja, wir sehen hier keine Kindeswohlgefährdung, wir sehen keine Anlässe mehr, dass wir vielleicht, obwohl die Familie sagt, wir haben jetzt keinen Bock mehr, und vielleicht der Herr May sagt, es ist jetzt gut, irgendwie, dass auch das Jugendamt dazu sozusagen ein Stück weit sagen muss, ja, das passt so. Deswegen sind es die drei Beteiligten, die übereinkommen darüber, das passt. Können wir so beenden und es ist tragbar für das Kind.
Wir möchten ja mit unserem Podcast Einblicke in die Praxis bekommen, deswegen auch Einblicke in die pädagogische Praxis. Und da würde uns sehr interessieren, was man denn genau macht. Könnten Sie vielleicht die Aufgaben von den Fachkräften beschreiben, also was so die Kerntätigkeiten sind?
Die sind sehr, sehr, sehr breit. Weil die Themenlagen letztlich, die wir in Familien begleiten, einfach sehr unterschiedlich sind. Wir sind hier bei uns im Team ja alles Familientherapeuten, das heißt, eine Art des Arbeitens wird sein, dass wir entweder in den Familien oder hier bei uns in der Beratungsstelle, also wir viel der Tätigkeit passiert auch in der Familie, um dort einen Einblick in das Geschehen miteinander zu entwickeln und mittendrin dabei zu sein, da wo Dynamiken entstehen, sage ich jetzt mal, wo es vielleicht Schwierigkeiten gibt. Das heißt, also entweder in der Familie, wenn das einfacher ist, oder eben hier in der Beratungsstelle werden wir klassische Beratungsgespräche führen, entweder mit Eltern, mit Paaren oder auch der ganzen Familie, versuchen ein Verständnis dafür zu entwickeln, wo sind denn die Problemlagen und was könnten wir letztlich an neuen Lösungswegen finden oder erfinden, um Neues auszuprobieren. Für mich wird die Überschrift immer Neues erfinden, weil die Familien schon eine ganze Menge ausprobiert haben, womit sie aber irgendwie nicht zielführend weitergekommen sind. Und dann gilt es zu verstehen, warum ist das nicht zielführend gewesen, was vielleicht bei anderen Familien funktioniert hat, bei uns aber nicht. Und dafür einen Einblick zu gewinnen. Also es geht darum, ein Verständnis zu entwickeln. Und je nachdem, wen ich dafür brauche, um dieses Verständnis zu entwickeln und um neue Lösungswege zu suchen, werde ich mit entweder Elternteilen irgendwie versuchen zu arbeiten oder mit Paaren, wenn es mir um Paardynamik geht, oder eben mit der Familie als Ganzes, mit dem vielleicht auffälligsten Kind, aber auch mit den Geschwisterkindern, je nachdem, welche Dynamik letztlich hilfreich ist, miteinander anzugucken und zu begleiten. Das kann aber bis hin zu gehen, letztlich zu merken, Mensch, der Stress in der Familie fängt ganz woanders an, nämlich die haben gerade finanziellen Stress und die Waschmaschine ist kaputt und können sich keine neue kaufen. Und vielleicht gilt es dann erstmal irgendwie letztlich zu gucken, wo entsteht der finanzielle Stress? Wie können wir dafür letztlich irgendwie eine Lösung finden? Weil ohne das angepackt zu haben, wird das Stresslevel bei Eltern so groß sein, dass sie mit ihren Kindern einfach nie auf einen Punkt kommen werden, irgendwie weil die Reißleine und die Zündschnur zu knurz ist. Und vielleicht müssen wir erstmal gucken, dass wir eine neue Waschmaschine organisieren, weil da sich Wäscheberge türmen und letzten Endes die Eltern Stress bekommen von der Schule, weil die Kinder nicht ordentlich angezogen sind oder was auch immer. Das heißt, in dieser Bandbreite irgendwie befinden wir uns ein Stück weit. Es kann aber auch sein, dass wir feststellen, Mensch, so richtig vorwärts kommen wir mit den Eltern an der Stelle gar nicht. Die Kinder sind in einem Alter, wo wir sie aber auch nicht mehr beschützen können sozusagen. Das heißt, vielleicht stellen wir fest, wir müssen eigentlich viel mehr versuchen, die Kinder zu begleiten, einen Weg des Umgangs zu finden mit den Eltern, wie sie sind, mit ihren Themen, wie sie sind, mit ihren eigenen Themen, wie sie sind, und müssen vielleicht irgendwie drumherum gucken, die Kinder zu stützen und für die Wege zu finden, wie sie vielleicht gut in ihrer Familie groß werden und damit umgehen können, dass ihre Eltern halt ihre Schwierigkeiten haben an einer bestimmten Ecke. Dann werden wir sehr verstärkt mit den Kindern arbeiten, mit denen ein Beziehungsangebot sozusagen gestalten und gucken, okay, wie können wir die coachen. Das heißt, es ist unglaublich abhängig davon, irgendwie, was wir für ein Gefühl entwickeln, wo wir vielleicht sinnvoll Lösungswege begehen können und wer dafür hilfreich sein könnte und mit wem ich dafür gut arbeiten kann.
Auf Ihrer Webseite stand, wir sind konkret, wir packen mit an oder so, weiß ich. Wie ist das gemeint?
Ja, konkret heißt ja tatsächlich, wir brauchen jetzt eine neue Waschmaschine und vielleicht müssen wir die besorgen gehen und dann irgendwie vielleicht so gucken, okay, Familie hat kein Fahrzeug, die wissen nicht, wie sie jetzt da rankommen und vielleicht gucke ich dann, dass ich mir hier einen Bus schnappe und mit der Familie eine Waschmaschine organisiere, weil vorher vielleicht gar nichts anderes geht, weil irgendwie ganz andere, die schönen Wege, die wir uns vielleicht als Familientherapeuten vorstellen, sehr an der Lebensrealität der Probleme vielleicht vorbeigehen, sondern der Stress entsteht erstmal ganz woanders. Und erst wenn solche Themen abgearbeitet sind, habe ich vielleicht den Kopf frei, dafür mich hinzusetzen und zu sagen, ja, jetzt bin ich bereit, jetzt habe ich so ein paar Alltagsthemen raus und jetzt bin ich auch bereit für ein klassisches, in Anführungszeichen, Beratungssetting. Wobei das klassische Beratungssetting eben vielleicht nicht ist, sich hier an den Tisch zu setzen und unser Familienbrett rauszuholen, Familiendynamik aufzustellen und dafür ein Gefühl zu entwickeln, so wie wir uns das im besten Falle ja auch vorstellen können, sondern vielleicht möglichst angedockt an die Erlebensweisen von Familien und an die Zugänglichkeiten von Familien letztlich heranzukommen. Vielleicht sitze ich eher in der Familie zwischen, da schreit das kleine Baby und irgendwie wir gucken, dass das irgendwie noch halbwegs mitmacht. Und ich rücke lieber ein paar Tassen irgendwie und versuche zu verdeutlichen, wo aus meiner Sicht Themen entstehen. Zwischendrin rasseln wir noch ein bisschen mit dem Kind rum, weil das irgendwie die einzige Realität ist, irgendwie anzudocken. Als dass ich hier in einem vielleicht für mich komfortablen Rahmen irgendwie Themen erarbeite, unsere Tierchen rausholen und wir irgendwie das irgendwie aufstellen. Wir begleiten einfach Familien, die vielleicht niemals in einer Erziehungsberatungsstelle ankommen könnten und mit diesem Ansatz auch sich viel zu schnell bewertet fühlen würden und wo wir mit den Familien nicht vorwärts kommen. Das Konkrete ist, glaube ich, irgendwie tatsächlich sehr an dem anzudocken, wo ich die Familie wahrnehme und wo ich sie vielleicht offen erlebe. Und vielleicht muss ich erstmal monatelang irgendwie dafür sorgen, dass ich zu so einem zu so einer Beziehung komme mit der Familie, dass sie sich darauf einlassen können, dass sie vielleicht verstanden haben, der Herr May ist niemand, der mein Tun bewertet, weil viele Menschen sich natürlich erstmal bewertet fühlen, die merken, die haben ihren Stress irgendwie letztlich, die merken ihre Themen, auch wenn vielleicht sie selbst nicht die Hilfe angefordert haben, sondern vielleicht eher ausgelöst von Schule oder Kindergarten oder Ähnlichem, doch meistens bereit sind, an ihre Themen zu gucken, wenn sie das Gefühl haben, die werden nicht bewertet dabei, sondern es gibt ein Verständnis dafür, dass sich Themen entwickelt haben im Leben und dass wir tatsächlich hilfreich sein wollen, die zu verändern.
Das hört sich ja schon so an, als sei das ganze Themenfeld irgendwie in der Gesellschaft sehr stigmatisiert. Hilfe zu bekommen ist was Schlechtes quasi. Oder sich Hilfe zu suchen ist was Schlechtes, weil es ja irgendwie, keine Ahnung, man muss sich eingestehen, dass gerade irgendwie was nicht so läuft. Jetzt brauche ich eine konkrete Frage.
Vielleicht habe ich eine konkrete Antwort.
Ja.
Zu einer noch nicht konkret gefassten Frage. Vielleicht trifft das das. Ich glaube, es geht weniger um, also ja, das ist mit Sicherheit auch ein Thema, Hilfe zu bekommen oder Hilfe zu suchen, dass das stigmatisiert ist. Aber ich glaube, dass das Gefühl von Scham über das eigene Versagen, in Anführungszeichen, da im Kern steht. So, man merkt ja, okay, irgendwie habe ich vielleicht auch durch meine Art und Weise, wie ich meine Kinder begleite, auch dazu beigetragen, dass sich irgendwie eine Thematik rund um eine Schwierigkeit bei meinem Kind entwickelt hat. Und ich glaube, diese Scham muss man erstmal letztlich abbauen. Das, was vielleicht auch konkret letztlich noch mit drin ist, ist auch weniger irgendwie dieses Hilfe annehmen. Das mag schon auch eine Rolle spielen, aber dass viele Eltern aus bestimmten Ecken der Gesellschaft mit dem Jugendamt auch verbinden, dass es auch die Organisation dieser Gesellschaft ist, die Kinder aus den Familien herausnimmt. Und wenn das sozusagen in dem Umfeld, in dem die Familien leben, sozusagen schon eine Realität geworden ist, Mensch, bei dem kam das Jugendamt und dann war das Kind irgendwann in einer Wohngruppe und bei dem kam das Jugendamt und dann war das Kind irgendwann in einer Wohngruppe, dann wird es natürlich schwieriger letztlich zu sagen, hey, ich gehe mal zum Jugendamt und hole mir dann Hilfe, die das, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, irgendwie auch verhindern versucht, genau das. Nämlich irgendwie letztlich eine Entwicklung, die vielleicht zum Schluss dazu führt, dass man irgendwie tatsächlich sagen muss, Mensch, jetzt wäre es hilfreich, vielleicht das Kind wird in einer Wohngruppe begleitet oder die Familie. Und sage ich mal, diese Hürde erstmal abzubauen, das kann wichtig sein.
Gibt es einen Arbeitsalltag?
Ja, es gibt einen Arbeitsalltag. Mein Arbeitsalltag sieht aus, von Montag bis Freitag zu arbeiten. Es gibt aber keinen strukturierenden Arbeitsalltag. Ich habe weder einen 9-to-5-Job noch einen strukturierten, so und so sieht mein Tag aus. Und wenn ich das Gefühl habe, ich hatte ihn gut geplant, kann er trotzdem ganz anders am Ende aussehen, als ich ihn mir gedacht habe. Um meinen Stellenumfang zu füllen sozusagen, begleite ich nun mal verschiedene Familien und in der Regel, wenn ich jetzt mal, wir sind ja bei sozialpädagogischer Familienhilfe, wenn ich die Kollegen, die das ausschließlich machen, mal angucke oder auch meine Arbeitsalltag, als ich das ausschließlich gemacht habe, begleitet man in unserem Kontext 6, 7, 8, 9 Familien, die, mit denen muss ich irgendwie jonglieren. Die haben verschiedene Bedarfe. Der eine kann irgendwie, die Eltern kommen abends um 5 nach Hause, dann kann ich mit denen arbeiten, da begleite ich das Kind. Dort morgens mache ich ein Schulgespräch mit den Lehrern von irgendeinem Kind, versuche da irgendwie ein begleitendes Gespräch mit irgendeinem Therapieauswertung irgendwie zu begleiten. Und jede Woche sieht anders aus und jede Woche muss ich neu planen sozusagen ein bisschen. Im besten Falle gibt es einen Arbeitsalltag, weil ich Familien, die ich jetzt schon eine Weile begleite, klar habe, okay, die können immer gut montags, nachmittags kriege ich das gut unter und dann ergibt sich so ein Puzzleteil in der Woche, wo ich irgendwie alle Bedarfe unterkriege. Jetzt kommen aber natürlich alle möglichen Systeme, die wir ja noch mit begleiten sozusagen. Ich habe ja Lehrer erwähnt, Therapeuten erwähnt, irgendwie all diese Systeme, die ja ihre Eigenlogiken und Termine machen, auch ohne uns, auch die Jugendämter, sodass wir immer puzzeln müssen. Aus Terminen. So, das eben, oh, vielleicht ist das mein Arbeitsalltag. Und der wird im Kern, das ist sozusagen das kleine Manko aus meiner Sicht an dieser Tätigkeit, viel im späteren Nachmittag-Abendbereich liegen, weil Kinder nun mal sonst in der Schule sind, Eltern berufstätig und da ist unsere, da knubbelt es sich immer. Da könnten wir uns doppeln, unsere Stellen und in den Vormittagsbereichen habe ich auch mal Zeit für ein Interview.
Ich glaube, ich habe noch kein konkretes Bild davon. Angenommen, ich würde jetzt in der sozialpädagogischen Familienhilfe machen. Und ich bin jetzt in einer Familie, bin da jetzt gerade durch die Haustür gegangen. Mhm. Was mache ich als nächstes? Was passiert?
Das hängt natürlich ein bisschen von der Phase ab, in der wir, wie lange kennen wir uns schon und wie lange arbeiten wir schon miteinander. Letztlich, wenn ich die Familie kennenlerne, geht es erstmal, ich komme rein, wenn wir uns verabredet haben, dass wir uns in der Familie treffen und in der Regel die Familie, so wie hier ja auch, irgendwie hat ein Wässerchen bereitgestellt und wir versuchen, wenn ich die Familie neu kennenlerne, ja erstmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo ist denn überhaupt das Problem? Wie kommt es, dass ich jetzt bei Ihnen sitze? So, und versuchen, das irgendwie herauszuarbeiten. Das ist die Variante, wenn ich die Familie sozusagen kennenlerne, dann komme ich so. Und im Laufe der Zeit haben wir vielleicht, was weiß ich, habe Schwierigkeiten mit meinem Kind, was weiß ich, das fängt an. Das Kind hört immer nicht auf mich. Ich mache mal so ein plattes Beispiel. Und dann finden wir vielleicht gemeinsam raus, ja, wäre vielleicht ganz gut, irgendwie mitzubekommen, wie die Situation aussieht. Und dann komme ich vielleicht irgendwann ran und klopfe an und sitze dann nicht mit den Eltern und wir sprechen darüber, wo das Problem ist, sondern Kinder sind mit dabei und wir haben mich die Kinder vielleicht in der Zwischenzeit auch kennengelernt und ich habe auch mit denen unterhalten, wie es denen so geht und wie deren Blick so darauf ist. Und wir haben uns dann verabredet, zusammen auf den Spielplatz zu gehen. Einfach weil in dieser Zeit, in der ich die Familie begleite, irgendwann die Situation sein wird, wo sie sagt, so, du sollst jetzt bitte aber nicht irgendwie und wo ein Grenzsetzungsprozess von der Mutter passiert, der sonst nicht funktioniert und ich dann ein eigenes Bild davon bekomme, letzten Endes. Warum funktioniert das bei denen nicht? So. Jetzt haben wir vielleicht eine Weile dann Ideen ersponnen, wir haben uns wieder zusammengesetzt beim nächsten Termin, Mensch, das letzte Mal auf dem Spielplatz und ich habe das und das habe ich gesehen. Wie sehen Sie das? Wie geht es Ihnen damit, wenn ich Ihnen das so schilder? Ja, stimmt, haben Sie vollkommen recht. Was haben Sie denn? Dann versuchen wir herauszufinden, wie könnten Sie es das nächste Mal denn anders machen? Was könnten wir für neue Ideen erspinnen, irgendwie, wie das funktionieren könnte? Wo ich meine Wahrnehmung mit auf den Tisch lege und wir dann aber abgleichen, was weiß ich, im besten Falle sind wir schon gut gejoint mit der Familie und gesagt, nee, das passt für mich gar nicht. Irgendwie das so und so zu machen, das ist jetzt irgendwie so ein Pädagogengewäsche irgendwie, das passt für mich überhaupt nicht. Irgendwie, das kann ich so nicht sagen und dann herauszufinden, wie könnte es denn irgendwie letztlich für die Mutter, konkret diesen Vater, irgendwie letzten Endes hilfreich sein. Vielleicht sehe ich aber auch, Mensch, die Mutter sagt das eine, der Vater sagt das andere, das Kind weiß nicht, das heißt, vielleicht muss ich mit den Eltern dann danach arbeiten und klären, okay, ich habe so das Gefühl, sie haben da unterschiedliche Ansichten. So, ich weiß nicht, ob das die Frage ein bisschen beantwortet, aber je nachdem, wie sich diese Problemkonstellation sozusagen gestaltet, komme ich dann rein und habe beim nächsten Mal im besten Falle sozusagen eine Idee, was machen wir denn das nächste Mal? Ich habe in dem letzten Gespräch, Termin, wie auch immer, wahrgenommen so und so. Kann auch sein, dass ich reinkomme und habe mich mit dem Kind alleine verabredet. Weil ich das Gefühl hatte, Mensch, ich möchte auch einen Kontakt zu dem Kind, dass das vielleicht eine Möglichkeit hat, auch mir seine eigene Geschichte zu erzählen, wie es dem geht. Vielleicht brauche ich zudem erstmal eine Beziehung und gehe erstmal, komm rein und wir gehen, keine Ahnung, ins Schwimmbad, weil ich mich mit Kindern schlecht hinsetzen kann und vielleicht an Problemen arbeiten. Oder ich habe das probiert irgendwie und Kind erzählt aber erstmal gar nichts. Je nach Alter setzen die sich nicht unbedingt hin und wir machen irgendwas. Das entsteht dann vielleicht in Aktionen, die wir miteinander machen. Wo eine Beziehung entsteht, wo ich ein eigenes Gefühl entwickle für wie ticken das Kind, was braucht das denn, wo es vielleicht Vertrauen sammelt und merkt, Mensch, der könnte tatsächlich hilfreich sein und dem kann ich auch was erzählen und kann dem vielleicht irgendwie, der ist dann hilfreich, letztlich das mit meinen Eltern zu besprechen. All das kann es bedeuten sozusagen in konkret.
Sie haben ja gerade so ein bisschen von Phasen gesprochen. Also einmal irgendwie das Entscheiden wahrscheinlich, dass man diese Hilfe annimmt. Dann klang so ein bisschen an den Kennenlernen. Also gibt es bestimmte Phasen, die irgendwie durchlaufen werden?
Naja, das war jetzt ein bisschen irgendwie Phasenwert. Ich habe das Phasen genannt. Es ist so eine Kennenlernphase, sage ich mal. Wenn eine Familie mich noch nicht kennt, müssen wir erstmal uns kennenlernen, uns beschnuppern. Wir machen in der Regel einen Kennenlerntermin sozusagen, wo des Jugendamts mit dabei ist, mit dem ja die Familie übereingekommen ist, dass sie diese Hilfeform beantragen. Dann fragt das Jugendamt bei uns an, dann sagt ihm, ja, ich habe Zeit, ich könnte das übernehmen, diese konkrete Hilfe. Dann treffen wir uns in der Familie und werden sozusagen vorgestellt, stellen uns gegenseitig vor und ich sage immer klassischerweise dann, jetzt lachen wir mal drüber, jetzt haben Sie diese Nase hier letztlich gesehen und gucken mal, ob das für Sie passt. In 99,9% der Fälle wird das akzeptiert, weil die Familie ja letztlich, ich kann nicht sagen, dass sie vielleicht immer sagen, ah super, der Herr May ist ja prima, sondern wir haben einfach eine Not. Und das merken sie dann auch und dann ist wahrscheinlich auch vergleichsweise egal, wer da sitzt. Es gab aber auch schon mal irgendwie ein Infogespräch, wo vielleicht ein Kind gesagt hat, nö, mag ich nicht. Und dann können wir das in dem Moment auch wieder einstampfen vielleicht. Wenn wir nicht übereinkommen, dass wir daran arbeiten, dass das Kind eine Motivation bekommt, irgendwie, wenn wir vielleicht zu lange mit den Eltern arbeiten. Das ist das Kontraktgespräch sozusagen. Und dann würde ich erstmal, letztlich ist es eine Phase des Kennenlernens und Abtastens und Herausfindens, wie können wir denn arbeiten? Wen brauchen wir dazu? Wer ist hilfreich zur Problembeschreibung oder auch zur Problembewältigung? Und dann kommen wir in der Anführungszeichen Arbeitsphase. Aber das wäre jetzt zu schematisch, weil vielleicht wir dann beim Arbeiten feststellen, hey, es ergeben sich neue Dynamiken irgendwie. Kind fängt an, irgendwie Schulter zu schwänzen oder wie auch immer irgendwie letzten Endes. Und wir müssen wieder neu herausfinden, wen wir denn brauchen, an welcher Stelle. Und von daher ist es ein bisschen schematisch. Es ist letztlich immer der Versuch zu gucken, was ist hilfreich für die Familie. Und schön, wenn ich irgendwie einen coolen Gedanken für mich hätte, was total geil für die Familie wäre. Und die haben wir ja immer. Und letzten Endes sind total unglaublich geile Ideen. Das funktioniert vielleicht überhaupt nicht für die Familie. Ich könnte 0% mit andocken und dann muss ich was Neues, einen neuen Weg finden und erfinden mit der Familie. Das heißt, es ist immer ein Ausprobieren, was ist letztlich hilfreich für die Familie.
Nehmen wir mal an, die Familie selbst, vielleicht auch mit ihrer Hilfe, hat einen Weg gefunden, sich selbst zu helfen. Endet die Familienhilfe dann plötzlich oder läuft das dann irgendwie langsam aus?
Ja, wie gesagt, wir haben die drei Akteure, wir haben die Familie, das Jugendamt und uns, die sozusagen da mit an dieser Schraube drehen können. Und alle Beteiligten können ein Gefühl und dafür äußern sozusagen, dass es eigentlich doch ganz gut wäre, wenn die Familie jetzt wieder alleine vor sich hin operiert. Und es gibt Familien, die haben die Tendenz, irgendwie möglichst schnell wieder irgendwie uns loswerden zu wollen, sozusagen. Und es gibt Familien, die wollen uns am liebsten gar nie wieder loswerden, weil es ja total praktisch ist, immer noch mal jemanden irgendwie im Background zu haben, irgendwie, den man fragen kann und der einem Sicherheit gibt und der einem vielleicht doch mal die Waschmaschine vor die Tür fährt oder was auch immer. Und dann haben wir natürlich den Akteur des Jugendamtes, das Ganze kostet ja Geld und die vielleicht auch mitgucken und sagen, Mensch, ich glaube, das Ziel ist erreicht und ich glaube, wir sollten mal das begrenzen, weil es ist ja jetzt gut so. Oder was anderes finden. Oder ich selbst sage, Mensch, ich glaube, das, was ich Ihnen anbieten kann, ist ausgereizt. Ich merke, es ist gut. Wir könnten jetzt ewig so weitermachen irgendwie, aber ich glaube, Sie können durchaus jetzt mal wieder selbst die Themen angehen und ich glaube, es geht irgendwie das, weswegen ich jetzt hier war, ist doch bewältigt und jetzt probieren Sie mal allein. Das heißt ja nicht, dass Sie nicht wieder anfragen können, sagen, es gibt eine neue Dynamik, es gibt ein neues Thema, aber wir machen da jetzt mal eine Pause. Und wir haben durchaus zwei verschiedene Jugendämter, das Stadtjugendamt und das Kreisjugendamt letzten Endes, wo man merkt, dass es finanziell einfach unterschiedlich aufgestellt ist. Und wie eine Kommune finanziell aufgestellt ist, hat auch ganz viel Auswirkung darauf, wie solche Hilfen zeitlich begrenzt werden.
Gibt es typische Methoden, die Sie irgendwie benennen könnten, auf die oft zurückgegriffen wird? Es klang so eben ein bisschen an, als wäre der Beziehungsaufbau irgendwie bedeutsam. Sie haben jetzt am Anfang beispielhaft irgendwie kurz was vom Familienbrett irgendwie gesprochen. Also gibt es da was man oft verwendet?
Me, Myself and I. Also letzten Endes Sie haben ja gesagt, oder ich habe das erwähnt, wir sind hier allesamt familientherapeutisch ausgebildet. Das heißt, wir arbeiten vielleicht auch mal sehr gerne mit der Verbildlichung oder Verdeutlichung von familiären Mustern und Dynamiken, wofür wir, ich sage jetzt mal, Aufstellungen benutzen. Die kann ich aber auch tatsächlich irgendwie mit Tassen und Dynamiken aufstellen, um ein Bild, etwas Bildhaftes zu finden, weil das ich sehr häufig als hilfreich erlebe. Wir benutzen auch Tierfiguren, um solche Dynamiken zu verdeutlichen. Ich würde jetzt aber nicht irgendwie dazu tendieren zu sagen, das ist eine Kernmethode, sondern, wie Sie ja schon richtig gesagt haben, die Kernmethode ist eigentlich Beziehungsgestaltung, ein gutes Empfinden für das Gegenüber zu entwickeln, mich als Person auch authentisch sozusagen letztlich mit einzubringen, weil Familien sehr sensibel darauf reagieren können, wenn ich da nicht authentisch bin letztlich als Mensch. Ich kann nur das einbringen sozusagen, wo ich eine authentische Beziehung auch anbiete. Von daher tue ich mich schwer, mit der Methode letztlich zu operieren, weil ich gucken muss, worauf reagiert die Familie, wo kann ich mit denen etwas letztlich Hilfreiches entwickeln. Und es wird bei all unseren Kollegen auch ganz unterschiedlich sein letzten Endes, was wir dann irgendwie tun. Jetzt bin ich persönlich Kletterer, das heißt, ich werde das auch mal nutzen irgendwie letzten Endes, irgendwie mit Familien vielleicht. Weil ich denke, ey, es wäre total gut da, was weiß ich, ist eh ein sensibles Beziehungsband zwischen Kindern und Mutter. Und das ist eine Unsicherheit und es ist total cool, mal das zu erleben. Ich sichere mein Kind oder was weiß ich, ein Kind sichert seine Mutter. So, dann werde ich das nutzen. Und der nächste Kollege sagt, hey, ich koche total gern und gehe bei uns ins Gebäude und arbeite mit der Familie, indem ich mit denen gemeinsam koche. Und wir gucken letztlich, was da eigentlich für Dynamiken passieren und wie es wieder gelingt, schöne Momente in Familien zu generieren. Das hängt also sehr an der Persönlichkeit, der eigenen Vorlieben. Was kann ich anbieten? Und das meine ich mit der Authentizität. Ich gehe in die Beziehung mit diesen Menschen und finde heraus, wo haben wir denn vielleicht auch eine gute Arbeitsebene. Und das fände ich die wichtigste Methode sozusagen an der Stelle. Und ich glaube, Methoden sind weniger wichtig als Haltung letzten Endes. Eine Haltung der Nichtbewertung, des für alle Lebensweisen und Lebenswege und Krisen und Probleme gibt es eine Geschichte und eine Entwicklung. Es ist nichts, was wir uns überlegt haben, was irgendwie so enden sollte, sondern es ist das Ergebnis von vielen Puzzleteilen, die hintereinander irgendwie das Leben so gestaltet haben, wie es nun mal ist. Und dessen Ende können wir sehen, okay, das war jetzt irgendwie mittelgeil. Und das versuchen wir, neue Puzzleteile dazu zu legen, dass sich das wieder verändern kann und in halbwegs sinnvolle Richtung und diese Haltung letztlich damit reinzugeben. Das ist das, was, glaube ich, auch Familien spüren, ob die da ist oder nicht. Ob da doch jemand kommt und sagt, also geht man aber nicht mit Kindern um. Wie kann man denn nur? Dann bin ich gleich raus. Dann brauche ich auch die Möglichkeit, in diese Familie reinzugehen. Und dann sagen die, oh, danke, das war ganz nett mit Ihnen, aber Wiedersehen, das ist ja in der Regel keine verpflichtende Veranstaltung. Wenn ich sage, in der Regel nicht, es ist nie eine verpflichtende. Die Familien stellen immer einen Antrag mit der Einschränkung, dass das Leben nun mal manchmal so ist, dass man nicht die volle Wahl Freiheit hat, Dinge zu gestalten, sondern ja vielleicht, dass wir dann sagen, ja okay, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, nämlich wir nehmen ihr Kind mit in eine Wohngruppe oder sie lassen sich beraten, dann ist die Freiwilligkeit natürlich eingeschränkt, aber letzten Endes eine, die Familie immer sagen kann, jetzt ist... möchte ich nicht mehr mit denen so weiterarbeiten. Das ist für mich nicht hilfreich. Deswegen ist ja der Kern, gab es eine Kindeswohlgefährdung, aufgrund dessen sozusagen das Jugendamt den Vorschlag gemacht hat, hey, wir könnten da Lösungswege finden mit einer Familienhilfe. Dann ist natürlich die Frage, ist die Kindeswohlgefährdung nicht mehr vorhanden? Und woran messen wir das? Das gilt es dann sehr deutlich mit dem Jugendamt gemeinsam herauszufinden. Und wenn das Jugendamt irgendwie sagt, hey, wir können die Familienhilfe beenden, aber dann ist unsere Sorge noch viel größer, dass wir die Kindeswohlgefährdung sozusagen nicht abgestellt haben, dann müssen sie halt andere Wege gehen. Was wir im Übrigen, wir hatten das Thema Methoden auch immer wieder mal tun, ist auch die Kamera mal drauf zu halten und mit den Familien vielleicht auch auf gute Momente zu gucken, mit dem Fokus auf irgendwie, was ist da gut gelaufen, wenn Familien gar kein Gefühl mehr dafür haben, dass irgendwas gut läuft, denen zu zeigen, wo sie sehr wohl gute Momente haben. Da steht dann Martemeo oben drauf. Ich glaube, in der Methodenvielfalt kann man sich, hat das pädagogische Feld unglaublich viel anzubieten, wo man auch wiederum seine eigenen Vorlieben finden darf und herausfinden darf, wie man arbeitet.
Das ist ganz spannend. Da haben wir heute Morgen schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, irgendeiner von uns hatte gefragt, ob das was verpflichtend sein kann. Es wird ja oft über die Einbindung von Netzwerken gesprochen. Was ist damit gemeint?
Naja, also ich bin kein Profi in Schuldenregulierung, auch wenn ich da über die Jahre hinweg natürlich eine ganze Menge Wissen akquiriert habe, aber da sind einfach Leute viel besser unterwegs. Und auch wenn ich Familientherapeut bin, gibt es vielleicht ein viel besseres therapeutisches Angebot letztlich an die Familie oder an Kinder. Wir haben Lehrer, wir haben Ergotherapeuten und Logopäden, wir haben, ich sag mal, diese ganzen strukturell normalen Netzwerke bis hin zu paartherapeutische Anbindung oder wegen mir auch sogar die Erziehungsberatungsstelle, in unserem Falle dann eher weniger, dass die noch in Frage kommt. Aber all das, was unsere Gesellschaft ja an Unterstützungssystemen haben, versuchen wir zu nutzen und die Familien dorthin zu begleiten. Das heißt ja auch wiederum Hilfe zur Selbsthilfe. Es gibt ganz viele Angebote. Wenn es ein Schuldenthema gibt, da gibt es die Schuldenberatungsstelle. So, da brauchen Sie kein Jugendamt für, sondern da können Sie sich begleiten lassen. Das ist der eine Teil und dann haben wir natürlich die ganzen familiären Netzwerke und Strukturen, die wir mit dem Blick nehmen können. Okay, braucht es vielleicht doch die Oma mehr Entlastung und wie können wir denn diese Familiendynamik irgendwie vielleicht wieder optimieren, dass die Oma auch nutzbar wird, weil es war eigentlich mal total gut, als sie noch da war, aber dann gab es den Streit und so und können wir die wieder mit einbinden oder letztlich, den Papa, den gibt es eigentlich schon. Der wohnt ja auch in Marburg, vielleicht müssten wir da mal gucken, ob der irgendwie, das wäre eigentlich total geil, so letztlich den wieder nutzen zu können, dann wäre der Stress hier auch ein viel kleinerer irgendwie. Also alles letztlich auszubuddeln, was irgendwie in Anführungszeichen nutzbar ist, klingt so furchtbar mechanistisch, ja. Aber irgendwie was hilfreich sein kann. Das wären jetzt für mich Netzwerke, aber vielleicht sind es auch Freundesstrukturen, also all das, was Gesellschaft eh da hat. So irgendwie, wie gelingt es denn diesem Kind vielleicht auch an den AGs in der Schule teilzunehmen, weil eigentlich ist es total einsam und es ist zwar nett mit dem Herrn Meimer irgendwie was zu machen, aber eigentlich ist das Ziel, mit dem Kind so weit zu kommen, dass es vielleicht auch wieder ganz normale Angebote, die da sind, wahrnehmen zu können. Da ist die Musikschule. Es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt mit dir irgendwie Gitarre übe. Das kann ich zwar irgendwie mit dir tun, aber das hilft dir nicht weiter. Es gibt ganz normale Strukturen. All das sind die Netzwerke, die ja eh da sind, die wir alle als Kinder genutzt haben, irgendwie, wo wir eingebunden waren, ganz natürlich, alle Vereine. Und da wäre das Ziel, dass irgendwie das in dieser Normalität wieder letztlich stattfindet. Und vielleicht müssen wir eine Weile Ersatz dafür auch in Persona sein. Da sind wir wieder bei den persönlichen Angeboten, die jeder Einzelne gestalten kann.
Wie finanziert sich die sozialpädagogische Familienhilfe?
Wir haben das Jugendamt sozusagen, wir haben feste Kostensätze, die verhandelt sind. Das ist im Prinzip bei allen Jugendhilfestrukturen so, dass die Kostensätze mit den Jugendämtern vereinbart sind, klar. Und dann sprechen wir im Prinzip nur noch darüber, wie viel Zeit braucht denn diese Familie. Dahinter steckt ein bestimmter Kostensatz. Das ist bei uns so, dass wir sogenannte Tagessätze bekommen. Das kommt aus dem Wohngruppenbereich im Prinzip. Das ermöglicht uns aber sozusagen ein bisschen flexibler zu operieren. Die meisten Familienhilfen sind gestaltet in der Art, das was weiß ich, 2 Stunden. In manchen Kommunen sozusagen muss die Familie unterschreiben. Der Herr May war jetzt 1,5 Stunden bei mir. Unterschrift Familie. Wir verhandeln mit dem Jugendamt hier in Marburg und dem Kreis einen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Das heißt, was weiß ich, wir bewegen uns hier in 3 Stunden diese Woche. Und das kann sein, dass ich diese Woche da 5 Stunden bin, weil gerade irgendwie Termine wichtig waren oder wie wir einen bestimmten größeren Termin gemacht haben. Dafür bin ich vielleicht nächste Woche mal nicht da, weil das Sinn macht. Oder wir haben eine Krise und dann bin ich so da, wie die Familie das braucht. Dann muss ich halt Termine bei anderen Familien vielleicht absagen um dem gerecht zu werden, was vielleicht gerade an Dynamik entstanden ist. Das heißt, wir bewegen uns rund um diesen Rahmen, und das ist eine Vertrauensbasis sozusagen, in der wir uns bewegen.
Zum Stichwort Herausforderungen und Chancen. Auf was für Herausforderungen stößt man vielleicht? Und was sind aber auch die Chancen, die sozialpädagogische Familienhilfe bietet?
Herausforderungen. Naja, letzten Endes entdecken wir in Familien alles, was diese Gesellschaft so hergibt. Und damit muss man irgendwie umgehen können. Auch an Dynamiken, die wir vielleicht persönlich irgendwie sehr schwierig empfinden, damit umzugehen, dass Kinder vielleicht ganz anders aufwachsen, als ich mir das vorstelle. Zu merken, dass es bei allen Beteiligten Grenzen gibt, die ich nicht überwunden bekomme, in der Dynamik zumindest. Das können einzelne erwachsene Menschen sein, das können aber auch Kinder sein letztlich, wo ich merke, ich komme nicht vorwärts, ich komme nicht in eine Beziehung mit denen, der hat überhaupt keinen Bock, pubertierende Jugendliche, so vielleicht null Bock auf irgendeine Mitarbeit. Es finden sich nicht immer gute Wege letztlich, mit den Menschen so zu arbeiten, überhaupt im Kontakt zu sein. Deswegen sage ich ja, das Wichtigste ist, dass wir im Kontakt miteinander kommen. Und wenn das nicht gelingt, dann wird das eine große Herausforderung, wenn ich merke, okay, vielleicht passe ich in mir auch nicht, also so wie ich ticke. Es passt auch voll nicht zu dem jungen Menschen oder zu den Eltern. Ich finde keinen Weg dazu. Auszuhalten, wie gesagt, dass Lebenswelten ganz anders sind, als ich mir das vorstelle. Das sind schon die größten Herausforderungen. Das meistens alleine zu tun und alleine zu bewerten. Mein Blick auf diese Familie ist geprägt durch meine Geschichte und wie ich die Menschen dort wahrnehme. Da versuchen wir uns natürlich im Team immer gut den Blick zu weiten und zu unterstützen. Aber letztlich bin ich alleine in der Familie in den allermeisten Fällen. Wir versuchen immer wieder auch als Tandem zu arbeiten, also auch verschiedene Personen anzubieten. Gerne auch in strittigen Paardynamiken, vielleicht auch als Mann und Frau zu arbeiten, um vielleicht den Paaren unterschiedliche Ansprechpartner zu bieten. Manchmal aber auch letztlich irgendwie, um den Kindern vielleicht einen anderen Ansprechpartner als den Eltern zu ermöglichen, um da etwas zusammenwachsen zu lassen. Aber in der Regel ist man alleine und muss gut damit umgehen können, Dinge alleine zu bewerten und damit einen Umgang zu finden. Chancen? Ich möchte sagen, es ist die Hilfe. Weil es einfach, ich komme in meiner Entwicklungsgeschichte, ich habe Zivildienst mit psychisch kranken Erwachsenen gemacht und habe so den Eindruck gehabt, es ist einfach mit den Erwachsenen ganz schön schwierig, da noch was zu erarbeiten. Ich möchte früher irgendwie letztlich mit Menschen arbeiten, um das zu vermeiden. Bin dann irgendwie Kinder- und Jugendpsychiatrie-Rahmen letztlich mich orientiert. Gemerkt, Mensch, Klinik, das ist irgendwie, wenn ich die Eltern nicht mit drin habe, brauche ich an den Kindern nicht rumdoktern, die gehen hier rein und gehen wieder raus und kommen wieder zurück und kommen wieder rein. Das heißt, aus meinem Empfinden heraus ist das einfach eine sehr passgenaue Hilfe für viele Familien, weil ich genau das, was ich ja versucht habe zu beschreiben, weil ich versuche oder wir alle versuchen, passgenau zu gucken, wie komme ich denn mit den Familien vorwärts. Und in dem Blumenstrauß dessen, was wir so an Unterstützungsmöglichkeiten haben, wirklich lange beschäftige, ob ich lieber Therapeut werden möchte und auch da das Gefühl, Mensch, das ist begrenzt. Ich sitze da am Tisch und da kann mir ein Kind auch erzählen, was es will. Das hat vielleicht mit der Realität mehr oder weniger was zu tun. Für viele ist es super, eine gute Unterstützung, aber es gibt einfach ganz viele, die können da nicht viel von ernsthaft profitieren, weil ich dann wieder nicht alle am Tisch habe, die zu einer Problemdynamik in Familien beitragen. Und so kann ich im besten Falle tatsächlich mit allen Beteiligten gucken und ein Bild dafür entwickeln, okay, was ist denn hilfreich und das herausfinden und dann auch finden im besten Falle. Von daher würde ich sagen, die Mutter aller Hilfen. Die Väter, müsste ich eigentlich sagen.
Was motiviert Sie hier zu arbeiten? Also warum haben Sie sich dafür entschieden oder vielleicht irgendwie, was sind so Momente, wo Sie sich so denken, ja, hey, mega, ich liebe meine Arbeit so.
Genau das. Das ist halt auch ganz viel mit, ich in meinem beruflichen Werke gegangen, letztlich irgendwie immer mit der Überlegung, wo fühle ich mich sinnhaft? Das ist die Kernfrage und da habe ich das Gefühl, kann ich sinnhaft wirken. Und es ist einfach unglaublich bunt und abwechslungsreich. Ich mache das jetzt 15 Jahre und mir ist noch nicht langweilig geworden. Irgendwie letztlich dabei in einer Struktur, die sowohl die gesellschaftliche Breite in fast der Gänze letztlich abdeckt, weil wir Familien aus allen gesellschaftlichen Schichten haben, mit allen Themen, die letztlich einem so begegnen können und auch mich letztlich fordert in allen möglichen Arten. Und ich bin jemand, der gerne bunt arbeitet und verschieden arbeitet. Ich kann, glaube ich, ich könnte jetzt, wie gesagt, längere Auseinandersetzungen mit, ob ich im therapeutischen Bereich lieber tätig werden möchte, aber ich glaube, im 45-Minuten-Takt in einem Büro sitzen und ein Kind nach dem anderen letztlich, das ist auch nicht meins. Ich bin auch gerne auch mal in Bewegung und tue mal andere Dinge und macht mir auch mal Spaß, irgendwie letztlich mit Kindern durch die Natur zu touren und zu gucken, wie kann ich die erreichen.
Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte in der sozialpädagogischen Familienhilfe arbeiten, was bräuchte ich? Gibt es irgendwelche Qualifikationen oder persönlichen Eigenschaften, die vielleicht wünschenswert wären oder auch nötig wären?
Bleiben wir formal bei dem, wie wir es hier mit dem Jugendamt verhandelt haben, dann braucht man einen Bachelorabschluss plus eine, wie auch immer, geartete Zusatzausbildung im weitestgehend beraterischen Bereich. Das ist das, wie wir letztlich das hier mit dem Jugendamt vereinbart haben. Das hat ja auch was mit Kostensätzen zu tun und das ist die Basis, auf der wir letztlich hier operieren. Das heißt nicht, dass hier nicht schon Menschen angefangen haben, die noch keine abgeschlossene Zusatzqualifikation hatten, aber dann sagen, okay, dann musst du jetzt eine machen, die Verbrauchseinrichtung mit irgendwie bezuschussen. Wir haben über die Zeit festgestellt, dass es total hilfreich ist, für die allermeisten Menschen vorher irgendwas getan zu haben, etwas anderes. Alle Menschen, die wir direkt von der Uni hier ins Team versucht haben, letztlich einzuschleusen, sind ziemlich schnell wieder weg gewesen. Das war jetzt, wir haben das den Menschen immer zugetraut, aber offensichtlich war der Arbeitsbereich dann doch einer, der so ein bisschen, weiß ich nicht, Erfahrung von etwas braucht. Die Kollegen, die wieder gegangen sind, sagten, ich hätte mehr jemanden gebraucht, wo ich direkt jemanden sagte, hey, machen wir mal einen Wahrnehmungsabgleich, wir sind zusammen in der Familie, ich sehe das selber und wir können letztlich das abgleichen. Das heißt nicht, dass wir es dass das die Zugangsvoraussetzung sozusagen theoretisch wäre. Aber mit den Erfahrungen dessen, was wir erlebt haben, ist ja auch für uns, wenn wir einen Kollegen einarbeiten, irgendwie geht es schnell wieder, machen wir es sozusagen nicht mehr. Weil scheinbar es gut ist, irgendwie erstmal ein bisschen Berufserfahrung irgendwo gesammelt zu haben, so ein bisschen eine Berufsidentität auch gesammelt zu haben, zu sagen, okay, jetzt bin ich mir ein bisschen sicherer und kann das auch so gut gestalten, was mir da jetzt alleine begegnet. Weil manchmal einfach, weil mir auch nicht unbedingt nur schöne Situationen begegnen und man die irgendwie, glaube ich, aushalten muss und sich dann manchmal jemand gerne wünscht, der an der Seite steht und der das mit einem begleitet und dann nicht alleine verantwortlich in Anführungszeichen für zu sein, das vielleicht zu sagen, geht das, kann man das Kindern zumuten in diesem Zustand oder auch nicht. Ich glaube, das ist eine Schwierigkeit in komplexen Familiendynamiken. Das heißt, so eine gewisse Reife. Und ist ja auch, ich meine, ist in der Dynamik tatsächlich immer junge Kolleginnen und Kollegen, wenn die dann Mitte 20 sind und ich habe irgendwie eine Mitte 40-jährige Mutter mit 5 Kindern, das ist von der Dynamik vielleicht auch mal schwierig, dass dann Eltern annehmen können, mit den Menschen dann ins Arbeiten zu kommen. Das ist aus unserer Sicht immer total hilfreich, aber es muss ja auch irgendwie angenommen werden können. Und dann sind wir halt auch Projektionsfläche. Es kann auch jemand sagen, das ist irgendwie so ein langhaarischen irgendwie Fried, kann ich nicht ernst nehmen. Dann kommen wir vielleicht da nicht weiter, letzten Endes. Und da haben wir natürlich, je mehr sozusagen Menschen das ein bisschen auch ausstrahlen können, eine gewisse Standfertigkeit und die Idee, okay, über die Problemlagen von Familien, desto einfacher wird es vielleicht ja auch für die Kollegen.
Gibt es irgendwie so eine Art erste Einstiegmöglichkeit, irgendwie mal reinzuschnuppern, irgendwie so Stichwort Praktikum oder hier als Aushilfe zu arbeiten oder irgendwie ein FSJ oder sowas. Gibt es das in diesem Bereich?
Ich begrenze auch immer auf das, was wir hier tun. Wir machen keine Praktika und wir machen kein FSJ. Wir machen kein Anerkennungsjahr. Das heißt, die Zugangsmöglichkeiten sind tatsächlich sehr beschränkt, einfach weil wir das in Anführungszeichen den Familien an der Stelle so nicht zumuten wollen, sozusagen. Es ist ja schon, wir gehen in diese Familien hinein, wir gehen in deren Privatsphäre hinein. So, und oh, ich bin da auch mal da, ich mache hier ein Praktikum, Familienschnuppern. Hat so ein bisschen was Schwieriges, deswegen habe ich das Wort zumuten benutzt. Und wir haben das immer wieder ausprobiert mit Praktika und haben gemerkt, das ist irgendwie schwierig. Das ist nicht das letztlich, was wir anbieten wollen, weil einfach Beziehungen sich über ein bisschen längeren Zeitraum gestalten und man nicht mal so reinschnuppert. Das ist unser Anspruch an diese Arbeit, deswegen machen wir es nicht mehr. Ich glaube schon, dass das andere Träger vielleicht eher anbieten. Vielleicht, weil sie einfach auch größer sind und mehr Möglichkeiten haben, vielleicht auch mal zu sagen, okay, da kommst du mit. Was wir immer wieder haben, sind tatsächlich so Mitarbeitende, nenne ich es jetzt mal. Klassischerweise, wenn wir sozusagen eine echt, was weiß ich, eine große Familie haben mit vielen Kindern, wir denken, boah, es wäre total gut, wenn ich jetzt noch Zeit hätte, mich ein bisschen intensiver einzeln auch um Kind zu kümmern, weil ich das einzeln erstmal ein bisschen coachen müsste. Und wir dann irgendwie vielleicht auch tatsächlich nach Leuten suchen, wir merken, wir haben im Team keine Kapazitäten. Und es wäre total gut, da jemanden zu haben, der mal da mit uns gemeinsam. Wir leiten diese Familienhilfe in Anführungszeichen. Wir haben das Gesamte im Blick und wir haben jemanden, der vielleicht da irgendwie einzeln mit einem Kind was macht oder irgendwie sowas. Da haben wir am ehesten in der Vergangenheit Menschen gehabt, die mal so schon mal reinkommen, die dann auch im Team mit dabei sind irgendwie und schon mal irgendwie eine Idee bekommen und dann vielleicht sogar Teil vom Team geworden sind, sozusagen als Einstiegsmöglichkeit.
Und wenn man das jetzt mit den Mitarbeitern ausschließt, diese Option, würde man dann direkt nach der ganzen Theorie, die man gelernt hat, dann sozusagen da reingeschmissen werden? Oder gibt es dann schon irgendwie eine längere Einarbeitung mit einem Kollegen oder einer Kollegin? Oder wie wäre das?
Wenn Kollegen hier neu ins Team kommen, dann ist das schon erstmal ein Schwimmen lernen im tiefen Wasser.
Okay. Ja, aber das klang gerade schon irgendwie nicht so einfach.
Also. Genau so ist es. Es ist ein bisschen so. Wir kommen nicht drum rum letztlich, dass wenn Menschen hier ankommen, die wir nicht die Möglichkeit haben zu sagen, du läufst jetzt halt mal ein halbes Jahr mit. Das ist ein ganz banales Kostenthema irgendwie. Also wenn jemand sagt, ich laufe ein halbes Jahr mit und möchte kein Geld dafür, kann er das super gerne tun. Sondern so eine Stelle muss, wir sind kollegial organisierte kleiner Träger, du musst refinanziert sein. Das heißt, wir bieten sehr gerne an, wenn das Menschen qua ihre Lebenssituation auch können, zu sagen, hey, starte so mit einem Stellenanteil, mit dem du dich refinanzieren kannst, irgendwie, und fängst dann eine halbe Stelle an. Super. Irgendwie, dann habe ich ein langsames Reingleiten, aber das können sich nicht alle Menschen erlauben. Irgendwie eine Familie zu haben und muss irgendwie mit für eine finanzielle Grundlage unter eine Dreiviertelstelle geht gar nicht. Da können wir gucken. Und natürlich begleiten wir intensiv neue Kollegen, aber nicht in der Familie, sondern drumherum. So, da versuchen wir sehr intensiv die Kollegen mitzunehmen, KollegInnen, und damit dabei zu sein, aber in der Familie muss man sozusagen, sonst haben wir gleich eine Schieflage. Sonst kommt der Herr May mit jemanden und dann kommt man auch nicht in die Dynamik, dann kommt man nicht in das, was man sozusagen lernen muss. Und das ist, ich glaube, eigentlich wollen die Kolleginnen das auch, aber das ist die Herausforderung darin schon ein bisschen. Und begrenzt kann man natürlich auch gucken, gibt es gerade eine Anfrage, wo ein Tandem gut ist, so wo wir zu zweit reingehen, super, machen wir gerne. Aber die muss ja auch gerade da sein. Muss gerade eine Familie, die sagt, hey, da bietet sich das an, total gut, zu zweit zu arbeiten. Und wie gesagt, mit der Einschränkung, dass das gar nicht unbedingt immer nur hilfreich ist, wenn da irgendwie ein langjährig erfahrener Kollege ist, weil man das als Familie natürlich auch ein bisschen spürt. Und dann ist sofort irgendwie alle Fokussierung auf irgendwie langjährig erfahrene Kolleginnen. Und das wollen wir eigentlich ja gar nicht. Sondern da soll jemand irgendwie in einen guten Kontakt mit der Familie kommen und die Familie auch das Gefühl entwickeln, hey, das ist gut für mich. Und wenn ich dann so eine Auswahl habe, dann habe ich ja sofort, das wäre aber besser für mich vielleicht oder fühlt sich sicherer an, nehmen wir es einfach so. Und dann lässt man sich vielleicht weniger drauf ein, auf jemanden, der sehr wohl vielleicht ganz genau gleich viel zu bieten hätte für die Familie.
Wenn Sie mit Ihrem früheren Ich reden könnten, gäbe es irgendwas, was Sie sich mitgegeben hätten, bevor Sie angefangen haben, hier zu arbeiten?
Ich glaube, dass alle Kolleginnen, die hier arbeiten, ihre Art finden müssen und dürfen, wie sie hier sich als Mensch mit den Stärken einbringen können. Und das ist genau das letztlich, was wir ja auch den Familien zur Verfügung stellen wollen. Sie müssen nicht in die UB gehen und das Lehrbuch Erziehung lesen, sondern ihre Art und Weise finden mit einer gewissen Sicherheit, wie sie ihr Leben und auch ihre Erziehung und ihre Familiengestaltung sinnreich führen wollen. Und da haben sie ihre Stärken und die möglichst irgendwie letztlich auszubauen. Und ja, da gibt es auch Schwächen und dafür braucht man vielleicht Ausgleich. Wenn ich jetzt nicht derjenige bin, der bestimmte Fähigkeiten meinem Kind vermitteln kann, dann darf ich ja auch irgendwie auf die Suche gehen, wo kann mein Kind das lernen. Und es gibt ganz viel Bunte. Ich muss nicht als Eltern alles können. Und darin aber eine Sicherheit zu erlangen vielleicht. Zu sagen, okay, da habe ich echt eine Nichtfähigkeit und die werde ich vielleicht auch in diesem Leben aufgrund meiner Geschichte nicht mehr entwickeln. Ich merke aber, dass das ein Kernding ist, was in einer Dynamik mit meinem Kind schwierig ist und dann muss ich vielleicht einen Weg finden, wo mein Kind das anders erleben kann, entwickeln kann, sich weiterentwickeln kann.
Gibt es was, was Sie sich von der Institution oder der Gesellschaft oder der Politik für die sozialpädagogische Familienhilfe wünschen?
Von der Gesellschaft habe ich keine Erwartung, weil das natürlich Themenfelder sind, mit denen setzt man sich nicht immer auseinander, wie solche Dinge laufen. Natürlich, wir hatten kurz das Thema irgendwie, könnten wir als Gesellschaft letztlich daran arbeiten, dass Hilfe annehmen eine Selbstverständlichkeit sein dürfte. Da gibt es viele gesellschaftliche Themen, wo ich mir von der Gesellschaft etwas erwarte, aber da können nicht den Thema so groß machen oder einfach wieder da lassen, wo es ist. Das ist ein sehr spezieller Bereich von Gesellschaft, in dem wir uns hier bewegen, letztlich mit pädagogischen Themen, mit Familien, die Unterstützung bekommen. Naja, und von der Politik, wie das halt letztlich klassischerweise so ist, bräuchte es in all den sozialen Bereichen eine ganz andere Wertschätzung, eine ganz andere finanzielle Ausstattung für all diese Hilfen. Punkt.
Vielleicht als abschließende Frage, gibt es was, was Sie unseren Zuhörenden vielleicht irgendwie mitgeben möchten?
Das ist ein geiler Job. Nein. Für mich ist es letztlich ein wirklich erfüllendes Tun hier. Und was will ich Zuhörenden mitgeben? Letztlich findet raus, was ihr an Stärken mitbringt und wo ihr die gut einbringen könnt.
Alles klar. Dann bedanken wir uns für das Interview mit Ihnen.
Sehr gerne.
Cool. Ach, das war schön. Ja, wie fandet ihr das Interview? Ist euch irgendwas so, hat euch irgendwas überrascht oder so?
Ich fand den Punkt der Vernetzung super spannend. Die Vernetzung zu, wie arbeite ich, mit wem arbeite ich und welche Institutionen können wir quasi auch ja, als Kooperationspartner mitnehmen? An wen können wir unsere KlientInnen irgendwie weitervermitteln? Und auch sein, ich weiß nicht, relativ am Ende ist er, glaube ich, auf das Nicht-Können eingegangen. Ist ja auch so ein bisschen wie das Nicht-Wissen. So, dass das ja nicht bedeutet, dass man nicht professionell ist, sondern dass es eher, dass das der Punkt ist, das zu erkennen, wenn ich merke, oh, ich weiß was nicht oder ich kann was nicht, dann zu schauen, kann ich das besser machen oder wer kann das besser machen.
Genau, also der professionelle Punkt dabei ist ja eigentlich, diesen Punkt zu erkennen, an dem man nicht mehr weiterkommt und dann eventuell eben Hilfe zu holen,
ja,
die das kann. So, also das ist ja auch eine professionelle Sichtweise auf die eigene Handlung.
Was mich überrascht hatte, war der Übergang in den Beruf, dass es nicht so einfach ist irgendwie.
Nach dem Studium betrachtet.
Ja, und ich fand das aber, also es hat aber auch Sinn ergeben für mich, was er dazu gesagt hat. Es fordert ja schon viel ein von einem und man bekommt sehr viele Lebenssituationen mit, die vielleicht auch viel mit einem machen oder schwierig sind auch zu verarbeiten. Und da macht das für mich Sinn, dass man ein paar Jahre Erfahrung sammelt.
Ja, aber gerade auch zu dem Übergang Studium, Beruf sozusagen, kann man da ja nochmal festhalten, was er auch gesagt hat, dass es einfach auch ein Bereich ist, wenn die alleine unterwegs sind sozusagen oder in den Familien sind, dass sie da einfach auch viel Verantwortung haben.
Ja, ich meine, Erfahrung sammeln ist ja an sich super wichtig und man kann ja nicht erwarten, dass man von einem auf dem anderen Schlag plötzlich alles perfekt kann, weil man jetzt, wie er meinte, ein Buch dazu gelesen hat. Also es ist ja ein Lernprozess irgendwie.
Ja. Es kann ja auch sein, dass jemand das schon nach dem Studium so für sich sieht. Das ist ja auch möglich, aber so im Großen und Ganzen ist die Wahrnehmung ja schon auch, dass die meisten Studis, sage ich mal, eher da Respekt vorhaben.
Oder dass man mit sich selbst dann so fein ist. So. Also dass man sich selbst so stark in seiner Persönlichkeit oder in seiner pädagogischen Persönlichkeit fühlt, dass man einfach das Vertrauen darin hat, dass das klappt.
Ja.
Vielen Dank, dass du dir diese Folge unseres Podcasts bis zum Ende angehört hast. Falls du an weiteren Informationen zu dieser Folge oder unserem Podcast generell interessiert bist, besuche gerne unsere Website unter einblicke-podcast.de. Dort findest du auch einen Link, um uns Feedback geben zu können. Bis dahin, wir hören uns in einer weiteren Folge.